1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag wird Schaum sein.
Wir kennen uns ja eine ganze Weile schon und wenn ich recht informiert bin, dann bist du nicht so der Badewannentyp, oder?
Ey, gar nicht. Also wir haben zwar eine Badewanne zu Hause, aber die fliegt bei der nächsten Badrenovierung auch raus, weil Badewanne, ich bin ja so ein langer Lulatsch. Das heißt, ich habe immer die Wahl. Entweder ist irgendwie mein halber Oberkörper raus oder die Knie sind kalt oder ich versuche mich da irgendwie so halb drehend reinzulegen, dann schwappt alles über. Oder ich habe eine Badewanne, wo erstmal 2 Kubikmeter Wasser rein müssen. Also es ist nicht schön, wenn man so ein langer Lulatsch ist.
Na gut, also an Wasser sparen habe ich dich noch nie assoziiert mit deinem Gartenpool und so. Insofern glaube ich, an den 2 Kubikmetern kann es ja eigentlich nicht liegen. Höchstens an der Ungeduld, bis sie eingefüllt sind. Hast du das weitervererbt an deine armen Kinder, die ja doch noch ein bisschen kleiner sind als du? Gehen die auch nicht in die Badewanne, dass du die einfach so wegrenovieren kannst?
Ja, also diese Badewanne, die ist seit, ich sag mal, die wird vielleicht einmal im Jahr aus Dafke benutzt. Und ansonsten ist da nie einer drin. Wir sind eine Duschfamilie.
Verstehe. Ja, ich kann ja beides.
Duale Ausbildung, ja?
Genau, ich habe eine duale Wasserausbildung gemacht und dusche auch herzlich gern. Aber ich finde, gerade wenn es kalt ist und man hat die Möglichkeit, solange noch ein bisschen Gas aus der Leitung kommt, so man hat die Möglichkeit, in so eine große volle Badewanne mit viel Schaum fallen zu lassen.
Ja, ja. Super, dann schwappt's doch über, ey.
Ja, das macht doch gar nichts. Da nimmst du hinterher einen Lappen. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir aussieht im Bad. Ich habe Fliesen. Also das ist schon kein Problem. Ach. Und dann da zu liegen, die Scheibe beschlägt, man pustet den Schaum so ein bisschen weg.
Ja, es fängt an in den Augen und im Gesicht zu brennen. Ah, toll, ja.
Warum brennt denn das bei dir? Hast du deine komische Margarita und deine Zigarre auch in der Badewanne?
die sind doch dran am Körper, wie bei so einer Actionfigur. Nee, ich weiß auch nicht. Also ich fange dann an zu schwitzen in der Wanne, ne, auf der Stirn. Ja. Und dann fängt irgendwie das häufiger so an zu brennen auf der Haut. Das mag ich dann nicht. Ist unangenehm. Also ist halt echt nicht meine Welt. Aber weißt du, was ich mich gerade frage? Wenn jetzt so eine Dusche noch neu ist und man die noch nicht so gut kennt, ist es dann eine Sische?
Ja, das kommt drauf an, wie offen die auf dich zugeht. Also kommt speziell, wie offen die Tür auf dich zugeht. Aber ich wollte dir sagen, ich mit meiner dualen Bad- und Waschausbildung, wenn man also in der Badewanne liegt und es ist warm und da bildet sich Schweiß auf der Stirn, da hätte man die Möglichkeit. In der Regel ist höchstens 20 Zentimeter unter dem Punkt, wo der Schweiß sich befindet, ein großes Gefäß, das mit Wasser gefüllt ist. Und da könnte man dann entweder mit der Hand Wasser entnehmen oder man könnte sogar, halt dich fest, das Gesicht einfach mal ins Wasser tauchen und schon wäre der Schweißfilm beseitigt.
Gut, dann gucken nicht mehr nur die Knie raus, sondern die gesamten Beine hängen hinten raus, wenn der Kopf unter Wasser soll.
Kauf dir doch einfach mal eine Badewanne, die länger ist als 1,20. Ich glaube, da würdest du ein ganz neues Erlebnis haben.
Nee, ich kaufe mir einfach keine Badewanne. So. Und ich brauche dieses Erlebnis nicht, weil ich stehe dann einfach unter der Dusche, da tröpfelt das Wasser von oben. Genau. Ja, okay, es schäumt nicht so, dass man da irgendwie einen riesen Haufen Schaum hat, aber wenn man das richtige Shampoo oder auch Bartshampoo hat, mein Freund, dann schäumt es auch sehr schön und man hat zumindest kurz ein bisschen Freude.
Weißt du, du musst einfach nochmal nachdenken. Weil ohne Badewanne guckt der ganze Körper raus.
Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Was wir zum Thema Schaum wirklich mit Ihnen vorhaben. Und ganz viele Sachen, die Sie davon abhalten, darüber nachzudenken, wie der Herr Finger in seiner Wanne aussieht oder der Herr Oswald unter seiner Dusche, das erfahren Sie gleich.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ja, wenn ich jetzt nochmal hochscrollen könnte, würde ich auch sagen, wie der Song hieß. Also ich meine, ist natürlich ein bisschen peinlich, aber macht nichts. Das war Fine Art in Silver, Philip Bower und der Voodoo Club. Ne? So viel Zeit muss sein. Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag ist Schaum und wir haben es jetzt 9.20 Uhr.
Genau, und nächste Mal sagst du einfach, was ich immer sage. Das war ein toller Song auf Radio 1. Nicht? Das ist geht immer. die tollen Songs auf Radio 1, wir kennen sie alle. Wie auch die Schaumschläger im Beruf. Leute, die immer sehr großspurig erzählen, was für Ideen sie haben, bis man genau hinhört und merkt, Moment mal, die haben doch eigentlich gar nichts gesagt. Oder manchmal war die Idee auch wirklich gut, aber eigentlich doch von jemand anderem. Es ist nicht so, dass solche Menschen überhaupt nie auf wichtigen Positionen in Unternehmen landen. Manchmal hat man sogar das Gefühl, sie tun es öfter. Warum fallen viele von uns immer auf solche, ich sag mal, klassische Schaumschlägereien? Das wollen wir mit Psychologin Franziska Lauter besprechen. Sie hält unter anderem Vorträge und gibt Workshops an der Hochschule der Populären Künste Berlin. Und sie hat das Hörspiel Kreativität, die unsichtbare Dirigentin, veröffentlicht. Jetzt ist sie auch unsichtbar bei uns, aber nicht unhörbar. Schönen guten Morgen, Frau Lauter.
Hallo, Frau Lauter.
Guten Morgen.
Frau Lauter, Schaumschläger und gesundes Selbstvertrauen. Wo würden Sie da die Grenze ziehen?
Also psychologisch kann man sagen, ein bisschen Selbstwertüberschätzung, ein bisschen Selbstüberschätzung tut auch im Berufsleben gut. Ich habe mir die Studien angeguckt. Solange das in Maßen ist, kann das sogar förderlich sein. Das wirkt dann nämlich im Berufsleben, wenn man also sehr überzeugt von sich ist und wie so ein Schaumschläger halt irgendwie so ein bisschen, ne, auch so ein bisschen die eigenen Qualitäten übertreibt und so weiter, das wirkt manchmal wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wissen Sie, dass man wächst dann hinein in die Fußstapfen, die man schon vorbereitet hat. Aber letztlich, also wenn es zu viel ist, wenn man sich zu sehr schaumschlägerisch mit anderen Sachen brüstet oder sogar wirklich hochstapelt, dann geht das natürlich nach hinten los. Dann endet das im Chaos.
Bevor wir über das Ende reden, also wie kann ich denn sehen, dass jemand ein Hochstapler ist und nicht nur ein, sagen wir mal, in gesundem Maß Schaumschlagender. Das ist ja dann so ein bisschen Selbstmarketing, das ist ja auch okay.
Genau, Selbstmarketing ist ein ganz wichtiges Stichwort. Alle Introvertierten kriegen da sofort Angstschweiß, wenn sie denken, oh Gott, was, ich muss mich jetzt auch noch selbst vermarkten. Aber zu Ihrer Frage, Schaumschläger erkennt man vor allen Dingen durch gezieltes Nachfragen. Sie haben ja schon gesagt, ne, es kann sein, dass man irgendwann merkt, Moment, da ist ja mehr Schaum als wirklich Substanz. On the long run.
Wie bei Herrn Finger in der Wanne.
Genau, oder in einem schlechten Bier. Ne, da merkt man dann auch irgendwann, Moment, wenn ich den Krug hier mal richtig ansetze, da kommt nur Schaum und kein Bier. So, bei den Menschen, da fragt man nach. Da fragt man explizit nach, wie genau soll denn das umgesetzt werden, in welchem Zeitrahmen oder wie sind denn ihre Qualifikationen. Allen Hochstaplern steht dann der Angstschweiß auf der Stirn, weil die merken, ah, okay, ist jetzt eine sehr unangenehme Situation, so genau will ich darüber gar nicht sprechen. Und man kann vor allen Dingen auch fragen, dass in der Vergangenheit, ob Projekte wirklich abgeschlossen wurden oder ob jemand nur im Schaumbad saß und ordentlich geplanscht hat und da eine Welle macht, aber letztlich nichts wirklich abgeschlossen hat. Das ist auch so ein Trick in der Vergangenheit, mal wirklich zu fragen, was denn zustande gekommen ist.
Okay, aber das sind ja Tricks, die die wenigsten Menschen anwenden, weil, wenn wir ehrlich sind, die meisten fallen ja erstmal eine gewisse Zeit auch auf so eine Schaumschlägerei und sagen, ach Mensch, das ist aber ein charismatischer Typ. Was der alles rockt, ja. Da müsste man sich mal ein Beispiel nehmen.
Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Und mit dieser, ich nenne es mal gar nicht, ich würde es gar nicht negativ konnotieren, diese Naivität, die man hat, wenn man auf solche Menschen trifft, genau die nutzen die natürlich aus. Es wäre ja sehr seltsam, wenn ich zum Zahnarzt gehen würde und ich würde denken, naja, ob der nun wirklich Zahnarzt ist, weiß ich ja nicht. Muss ich eigentlich erstmal hier sein Zeugnis hier zeigen lassen oder so. Also wir gehen normaler, weil wir rechnen ja mit Wahrscheinlichkeiten, wenn wir durch die Welt gehen. Es ist eher wahrscheinlich, dass ich zu einem echten Zahnarzt bei dem lande, als bei einem unechten. Und das heißt, diese Naivität, genau das machen sich auch Psychopathen übrigens, die nun wirklich nicht nur Schaumschläger sind, sondern also dreist hochstapeln und lügen. Genau das machen die sich zunutze und nutzen diese erste Naivität, dass man jemandem glaubt, wenn der so auftritt, das nutzen die aus.
Und jetzt haben wir ja, glaube ich, ein strukturelles Problem im Berufsleben, an den meisten Stellen zumindest. Da wird dann jemand eingestellt, der gute Ergebnisse hat. Charmant ist er sowieso. Die guten Ergebnisse, die er immer hatte, kamen aus seinen Studiengruppen, wo er wenig gemacht hat, viel geredet, wenig gemacht. Dann machen seine Kolleginnen und Kollegen gute Arbeit. Er heimst ein bisschen mehr Lob ein, geht mit dem Chef zweimal mehr essen, wird befördert und so weiter. Das heißt, man trifft dann diese Schaumschläger oder auch Hochstapler öfter an Posten, wo die Termine haben bei den oberen Chefs und dann sowieso alles, was gut ist, als ihre eigene Arbeit aussehen lassen. Und die unten drunter merken, dass da nur Schaum im Glas ist, können aber eigentlich gar nichts machen. Haben Sie einen Tipp für die?
Ja, da kann man schon was. Die Frage ist, warum denkt man, man kann da nichts machen? Weil diese Person mittlerweile Macht besitzt. Das ist das Problem sozusagen in dem Fall. Und es ist immer sehr unangenehm, wenn man diese Leute auffliegen lässt, aber letztlich, gerade wenn sich Leute zusammentun, das passiert auch viel in Betrieben, auch in Kliniken zum Beispiel, bei Ärzten, in allen möglichen Institutionen, wenn sich die Mitarbeitenden zusammenschließen und das wirklich reflektieren, die Beweise sammeln sozusagen und dann vortragen. Das ist natürlich sehr, sehr also auf der nächsthöheren Führungsebene. Das ist sehr unangenehm für den hochstapelnden Menschen selbst, letztlich aber besser fürs Unternehmen, für das Unternehmensklima und so weiter. Aber man muss sozusagen dann sich dazu entschließen, gemeinschaftlich an dem Stuhlbein zu sägen, das nicht korrekt ist.
Über Schaumschläger und warum wir so gerne auf sie hereinfallen, sprachen wir mit der Psychologin Franziska Lauter. Sie hält unter anderem Vorträge und gibt Workshops an der Hochschule der populären Künste in Berlin. Und sie hat das Hörspiel Kreativität, die unsichtbare Dirigentin, veröffentlicht. Hausaufgabe zu nächster Woche. Mal reinhören. Vielen Dank, Frau Lauter.
Danke Ihnen.
Tschüss. 9:35 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Schaum und jetzt kommt was für die lieben Kleinen. Liebe Kinder, wenn ihr bei der Berufswahl oder Wunschberufswahl wüsstet, dass es neben Feuerwehrmann, Polizist, Astronaut auch sowas gibt wie Süßigkeitentester, dann würden wahrscheinlich die Wünsche anders ausfallen. Es gibt sie und die testen Schaumküsse und jeder Menge andere Leckereien. Aber wir wollen natürlich jetzt wissen, was macht denn jetzt einen guten Schaumkuss aus? Das besprechen wir mit Professor Dr. Jean Tietze von der Hochschule Anhalt in Köthen. Er ist wissenschaftlicher Leiter der internationalen Qualitätsprüfung für Süßwaren bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Wunderschönen guten Morgen, Herr Tietze.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Tietze. Also Leiter der internationalen Qualitätsprüfung für Süßwaren. Sind Sie sehr dick, Herr Tietze?
Nein, um Gottes Willen. Es ist ja auch nicht so, dass man immer alles aufessen muss, ja, was präsentiert wird. Also man kann sich da mäßigen, ja.
Okay, jetzt nochmal für alle, die jetzt gerade ganz hellhörig geworden sind von unseren Hörerinnen und Hörern, Herr Tietze. Was muss man denn mitbringen, um Süßigkeiten testen zu dürfen? Wie lange ist da die Ausbildung zum Beispiel?
Also gut, grundsätzlich ist es so bei der DLG, wir haben eigentlich ausschließlich Verkoster, die vom Fach sind. Das heißt, man hat einen Beruf gelernt, man ist Bäckermeister, Süßwarentechnologe, versteht, wie die Produkte hergestellt werden. Weil nur dann kann ich auch tatsächliche Fehler objektiv ansprechen. Objektiv bedeutet halt, dass man weiß, okay, hier wurde was im Laufe des Herstellungsprozesses möglicherweise falsch gemacht und kann verbessert werden. Ja, und das ist die Grundbedingung, überhaupt ein Produkt abzuwerten, ja, indem man
zeigt, es reicht nicht zu sagen, mir schmeckt's nicht, ja, sondern man muss eine Idee haben, was man besser machen könnte.
Genau. Also man muss im Prinzip vom Fach sein und sagen, okay, um dem Produkt gerecht zu werden, natürlich sollte einem auch das Produkt schmecken. Wenn man jetzt ein Produkt vom Naturell her ablehnt, sollte man es nicht verkosten, ja, okay. Weil man dann ja sehr, sehr subjektiv negativ eingestellt ist. Ja.
So, also das Lakritz-Problem, ja?
Ja, genau. Es gibt Leute, die lehnen das ab. Es gibt, also da scheiden sich die Geister, sie sagen es, genau.
Ja. So, jetzt sind wir heute zum Thema Schaum unterwegs. Deswegen wollen wir natürlich wissen, was einen guten Schaumkuss ausmacht und was man daran eigentlich alles testen kann. Ich vermute mal wahrscheinlich die Textur der Schokolade, die Knackigkeit der Schokolade und die Textur des Schaumes innen.
Genau, also die, ich sag mal, gut, auch da kann man drüber diskutieren, aber es gibt ja so eine Art Standard, eine Verbrauchererwartung, wenn er einen Schaumkuss kauft. Das heißt, wir reden ja hier von einem Baiser-Schaum, der sollte natürlich fluffig, könnte man sagen, frisch schmecken, weich sein und nicht zu hart sein, der sollte nicht an den Zähnen kleben, aber gleichwohl der Dekor, also die Schokolade, sollte knacken und einen schönen Glanz haben. Und dann kommt noch dazu, wir haben ja auch noch den Boden, die Waffel. Die Waffel sollte entsprechend knusprig sein. Ja, also darf nicht aufgesaugt sein mit Wasser oder darf irgendwie schleimig, schwabbelig sein. Also das ist dann schon die Erwartungshaltung. Außerdem, wenn ich dann, es gibt ja auch Leute, die schneiden den durch in der Mitte.
Verrückte.
Hohlräume entstehen. Die Schokolade darf oben nicht abgesplittert, abgeplatzt sein.
Okay, Herr Tietze, jetzt haben Sie das so mit Schleimigkeit und Knackigkeit und so beschrieben. Ist das jetzt so eine Wortwahl für uns Laien oder steht es dann auch auf Papier in irgendeinem Bericht oder gibt es da Fachtermini?
Ja, da gibt es schon Fachtermini, also beispielsweise abgeplatzt, ist klar. Also wenn ich jetzt aufs Dekor schaue, das ist ja der Schokoladenüberzug, der darf nicht abgesplittert oder abgeplatzt sein. Ja. Und auch man schaut sich auch den Boden an von den Schaumküssen. Ist der verschmiert oder kann man die Waffel schön erkennen? Und ist die Schokolade quasi bis zum Rand runtergezogen, aber läuft nicht unter die Waffel drunter? Mhm. Ja, das wären so erste sensorische Merkmale, wo man sagt, wurde das anständig handwerklich produziert, ja, ohne Fehler, oder eben wurde hier unsauber gearbeitet.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man bei Prüfungen natürlich auch entdecken kann, die, sagen wir mal, Dinge entdecken kann, die vielleicht gesundheitsschädlich sind oder wo man sagt, das ist nicht nach wirklich guten Standards gemacht und dann kann man sicherlich was tun. Aber wenn sagen wir mal, das ist alles sauber und ordentlich und man wird von diesen Schaumküssen nicht krank. Da gibt's einfach welche, die sind total schlecht. Warum testen Sie die? Weil Sie die anprangern dürfen? Können Sie Strafen verhängen für schlechte Schaumküsse oder ist es umgekehrt so, dass Sie die guten nur prämieren wollen?
Nein, es ist so, dass also die DLG Qualitätsprüfung basiert ja auf dem Prinzip, dass der Verbraucher eine Erwartung hat. Das heißt, wir prüfen das Produkt gegenüber einer Verbrauchererwartung. Und das ist dann der sogenannte Standard. Sagen, okay, im Rahmen einer vernünftigen Herstellung hat ein Schaumkuss so und so auszusehen und die Qualitätsmerkmale mitzubringen. Und dann sagen die Hersteller, okay, ich lasse das jetzt mal objektiv prüfen, ob wir es schaffen, einen solchen der Verbrauchererwartung entsprechenden Schaumkuss herzustellen. Und es geht auch nicht um Fehlersuche. Also da geht keiner mit der Lupe ran und sagt, oh Gott, da ist ein bisschen was abgesplittert, jetzt können wir endlich abwerten. Sondern dass man einfach objektiv sagt, okay, dieser Schaumkuss erfüllt die Verbrauchererwartung.
Gut, jetzt Herr Tietze, wann gehen denn Herzen und Augen auf? Wann geht ein Raunen durch den Saal der Testenden bei Ihnen? Bei welcher Süßigkeit? Was testen Sie am liebsten? Also welches Paket machen Sie am liebsten auf?
Oh, da sagen Sie was. Also die DLG, wir testen ja innerhalb der DLG über 30.000 Produkte. Natürlich ist immer so, wenn es gibt auch mal Top-Produkte, wo man sagt, jetzt ist handwerklich wirklich was ganz Tolles gemacht worden und das wird dann auch besonders mal herausgestellt und gezeigt. Hier hat sich einer wirklich extrem viel Mühe gegeben. Aber man kann das ist dann natürlich völlig unterschiedlich, welche Produkte das dann sind. Ja. Also im feine Backwarenbereich waren es beispielsweise, man kann mich noch an eine Schokolade erinnern, die war aufgebaut wie eine Mozartkugel. Ja. Und das war technologisch sehr anspruchsvoll und muss auch sagen, geschmacklich also hervorragend. Ja. Und auch von der Optik sehr ansprechend. Also dann zeigt man das schon mal den Kollegen, sagt, guck mal, hier hat einer wirklich, versteht jemand sein Handwerk, top. Ja.
Wir haben mit einem Mann gesprochen, der zwei Dinge kann. Sich mäßigen und sich begeistern. Das braucht er in seinem Job auch, denn er ist Süßigkeiten-Tester und hat auch mit uns darüber gesprochen, was einen guten Schaumkuss ausmacht oder wie er es sagen würde, einer, der den Verbrauchererwartungen gerecht wird. Professor Dr. Jean Tietze von der Hochschule Anhalt in Köthen ist wissenschaftlicher Leiter der internationalen Qualitätsprüfung für Süßwaren bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Herr Tietze, ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Ja, bitte.
Tschüss.
Ja. Tschüss.
Schönen Sonntag noch. Und der Tietze auch mal einen Apfel essen, ne?
Ja, mach ich auch.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Balance Sebastian, a bit of previous. Also es ist so ein bisschen wie beim Bäcker die Brötchen von gestern bestellen. Es ist 10.13 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Thema heute ist Schaum.
Muss man nicht die Brötchen beim Bäcker von gestern für morgen vorbestellen?
Das war das, was Horst Evers mal in einer seiner Geschichten versucht hat und damit die Bäckereifachangestellte komplett aus der Bahn geworfen hat.
Ja, eine sehr schöne Geschichte. Daran musste ich gerade denken. Und ich musste auch gerade denken, als wir vorhin zum Thema Schaumschläger gesprochen haben. Wir haben vor langer Zeit mal mit jemandem zusammengearbeitet. Das war nicht beim RBB, das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, der sehr interessante Dinge immer erzählt hat, was er alles könnte und was er alles machen würde. Und ich erinnere mich sehr gut, wie er in einer Sitzung mit den Händen fuchtelte, laut wurde, erklärt hat, wie er das alles ganz easy wuppen kann und dann so auslud mit dem einen Arm, dass er ein Flipchart, was im Raum stand, umschlug. Das Flipchart flog auf seinen eigenen Schreibtisch mit den ganzen Unterlagen und Monitoren und so weiter und so fort und er drehte sich zum Flipchart um und sagte, so, jetzt haben wir Schluss hier. Das finde ich sehr schön. Das war, glaube ich, auch. Wir haben damals, glaube ich, auch den Fehler gemacht, nachzufragen, wie er diese Wunderdinge eigentlich genau zu bewerkstelligen. Ne? Und das war ja auch der Tipp vorhin. Schaumschläger mal nachfragen, wie sie sich konkret vorstellen.
Ja, das ist
war
immer
sehr lustig für uns.
Ja, aber ich meine, wir hatten auch die gute Position. Erstens, wir waren zu zweit und zweitens auf den nicht angewiesen. Ich glaube, es ist deutlich schwieriger, wenn dein direkter Vorgesetzter, der vielleicht auch noch furchtbar. Ein bisschen furchterregend ist, ne, oder sehr viel Autorität ausströmt, sich dann als Schaumschläger in
ausströmt.
Ja, ausströmt, genau. Da dann zu sagen, aber eigentlich ist er eine Pfeife und das muss ich jetzt mal zumindest seinem Vorgesetzten erzählen, schwierig.
Dieses Schicksal habe ich ja auch bei Radio 1. Du bist ja der Hauptmoderator dieser Sendung. Du bist groß und machst Bodybuilding, du bist furchterregend und da würde ich mich natürlich nie trauen, irgendeine Kritik zu äußern, Sven. Das ist ja völlig klar.
Also,
ja.
Hier kommt gerade eine Mail aus der Geschäftsleitung.
Über mich?
Etwa, nee, von oder? Dir.
Ach so, von
also, dir. Ja, ja, über dich. Also, ach die so, Inhalte ja. kamen über dich, genau.
Ja, verstehe. Nee, wohl dem. Ich war neulich, habe ich einen Freund besucht, der bei einer Agentur arbeitet und da hing als Poster an der Wand: Don't work for assholes. Das ist, glaube ich, ein guter Rat.
Ja, aber auch nicht so leicht umzusetzen, weil wenn du auf den Job angewiesen bist, was willst du denn machen? Und es gibt ja leider immer wieder Assholes, auch gerade in Führungspositionen. Da muss man dann halt einfach echt gucken, eine Alternative zu finden. Oder sich, wie unsere Psychologin vorhin sagte, mit dem Team solidarisieren und gemeinsam was machen.
Genau. Aber muss man auch sagen, im Moment ist es ja, also wir, ne, es ist sicherlich nicht in jeder Branche und in jeder Altersklasse und so und in jeder Ausbildungsklasse so, aber im Moment leben wir nun auch in einem Zeitalter, wo sehr viele Leute gesucht werden.
Ja.
Also das war ja, glaube ich, auch viele Jahre lang anders. Ich glaube, dass heute tatsächlich Leute, die nicht das Glück haben, als Radiomoderatoren zu arbeiten, trotzdem sich schon umgucken könnten, ob sie nicht woanders gebraucht werden.
Ja, das ist also im Moment, also der
Job, Altersklasse
genau. und so. Genau, ne? Also das hat sich ganz klar von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt hin entwickelt. Ne? Also wenn man irgendwie was kann, dann findet man auch einen Job, in dem man das machen kann, was man möchte. Man muss halt sich halt eben nur trauen. Das ist halt so die Sache. Deswegen, ich werde jetzt Töpferer.
Du wirst Töpferer?
Ja.
Ich habe mir vorgenommen, ich werde Tapferer.
Ja, das ist auch schön. Auch schön. Ja auch nee, aber ehrlich gesagt, hast du so einen Alternativplan? Also nehmen wir mal an, jetzt gäbe es den großen Cut, wodurch auch immer. Was würdest du machen?
Also was, naja, sag mal so, das wissen ja viele Leute denken ja wahrscheinlich irgendwie, der RBB, da wird man mit einer goldenen Sänfte rein und rausgetragen.
Ja, lass mich so sagen, nicht alle.
Nicht alle, nee, ganz einfach, sagen wir mal so, es ist natürlich, wir machen ja auch viele Sachen neben unserer Sendung, weil natürlich...
Du bist zum Beispiel Totengräber.
Genau. Depp. Nee, ich bin manchmal Gartenumgräber. Aber nee, weil man natürlich ist es nicht so, man hat eine Sendung am Sonntag und das reicht dann, um viele Kinder zu ernähren.
Das ist ja hier nicht der WDR.
Nee, ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass ich eben eh schon viele verschiedene Sachen mache, ich habe mir immer mal überlegt, was jetzt natürlich vielen anderen Leuten so geht, uns Gott sei Dank gar nicht, ja. Was, wenn man mal in ein anderes Land fliehen müsste oder so, seine Koffer packen, abhauen, weil Krieg, Naturkatastrophe, sonst was kommt. Und ehrlich gesagt, ich habe keinen speziellen Plan B, aber ich wäre mir auch nicht zu fein, wieder Sachen zu machen, wie die ich vorher gemacht habe. Also Kellnern hinterm Tresen stehen oder sonst was machen.
Ja. Nee, naja, darum geht's ja nicht. Also zu fein sein, genau, ne, wenn es darum geht, die Familie zu ernähren, macht man grundsätzlich ja jeden Job, ist ja klar. Genau. Nee, aber ich hab's.
Aber du meinst jetzt so einen richtig guten Job als Plan
B? Nee, einfach so eine, also, so eine abgefahrene Idee vielleicht, weil ich habe so eine Inspiration. Ich habe irgendwann kam mir so der Gedanke, ich dachte, Alter, irgendwie Fische züchten an so einem See in Schweden. Ne, und dann halt so irgendwie hochqualitativ und richtig bio und richtig, dass es den Tieren gut geht und dabei glücklich sein und auf dem See glotzen. Das wäre so eine Vision. Ich meine, die ist natürlich überhaupt nicht durchdacht und ich habe auch keine Ahnung, wie man Fische züchtet. Aber es war so, ist so aus einem Gefühl heraus. Weißt du, aber ich meine, ich habe ja auch beim Radio angefangen, ohne Ahnung zu haben, wie man Radio macht. Also theoretisch, alles ist möglich.
Ja, sagen wir so, beim Radio hat's ja auch eine Weile gedauert, bis die Hörerinnen und Hörer, also da schließe ich mich ein, einem nicht mehr leid tun mussten. Ich weiß nicht, ob ich diese Wartezeit auch den Fischen und den Schweden zumuten möchte. Aber hey, es klingt auf jeden Fall nach einem, sagen wir so, es klingt auf jeden Fall nach einem schönen Hobby oder Zubrot für deinen Alterssitz. Das auf jeden Fall.
So, 10.22 Uhr ist es, Jörn 2 auf 1. Thema heute ist Schaum.
Und ich habe das letzte Mal eine Schaumparty erlebt. Das war, glaube ich, in irgendeinem sehr kleinen Ort in dem, was wir früher Westdeutschland genannt haben, wir Berliner, wo dann abends so, ich sag mal, laute Bumsmusik und ein bisschen Disco-Orgel aufgestellt wurde und dann die Bewohner des Landkreises mal so richtig durchdrehen konnten. Also so mit High-Quality-Entertainment habe ich das nicht verbunden und schon gar nicht mit Marketing, aber ein US-Naturseifenhersteller namens Dr. Bronner's ist auf die vielleicht naheliegende Idee gekommen, Schaumpartys zu veranstalten, um Seife zu bewerben. Schaum, Seife, na gut, ja. Wie gut kommt das bei der Zielgruppe an? Was ist das überhaupt für eine Zielgruppe und was ist das für ein Unternehmen? Das besprechen wir mit unserem Marketing-Experten der Herzen, Markus Bartelt, der bestimmt schon die ein oder andere Schaumparty zu Recherchezwecken besucht hat. Guten Morgen, Markus.
Hallo, Markus.
Mein Bad ist jetzt noch voller Schaum. Ich habe das alles ausprobiert hier zu Hause. Ich krieg's gar nicht mehr weg. Der fällt gar nicht zusammen. Der ist so stabil.
Also ich war ja noch nie auf einer Schaumparty, würde aber denken, warte mal, wenn ich jetzt Schaum aus Seife mache, das wird doch furchtbar glatt auf diesen Tanzböden. Aber egal. Zurück auf Anfang, Markus. Eigentlich ja eher in so Prolldissen und vielleicht auf Mallorca verortet. Und jetzt ist es ein Marketing-Event. Ist es nicht 30 Jahre zu spät?
Nein, es ist eigentlich, ja, könnte man sagen, aber es ist, ihr habt ja gerade gesagt, das war so Clubs, Dorfdisco, Großraumdisco, keine Ahnung was. Jetzt ist es zurückgeführt worden zu den Familien. Es ist also ein Großevent für Familien. Es wird eingesetzt bei Sportveranstaltungen, bei Rennen, in Schulen wird es eingesetzt. Es wird eingesetzt in Gegenden, die sozial ein bisschen schwächer sind, dass die Kinder sich mal richtig austoben können. Und das entspricht der Philosophie des eigentlichen Unternehmens, Dr. Bronners, der diese Naturseifen herstellt. Und dass man sagt, wir wollen was zurückgeben. Und da die Seife eben ein Naturprodukt ist und dieser Schaum tatsächlich nur aus der Seife, aus Wasser und Druckluft besteht, brennt der auch nicht, sind auch keine Chemikalien drin, die irgendwie den Schaum aufrechterhalten oder ähnliches, sondern es ist tatsächlich ein ganz einfaches, natürliches Vergnügen für die ganze Familie. Und natürlich, wenn man dann da getobt hat im Schaum, gibt es da den kleinen Tisch mit den zum einen den Giveaways und den Gratisproben, aber auch der Möglichkeit, die Körperlotion, das Schaumbad oder die Seife zu kaufen.
Kommt das gut an? Ich meine, wir sind noch in einer gut beherrschten, aber immerhin einer Pandemie. Auf der Welt ist Krieg und auf einmal treffen sich alle Leute zu Schaumpartys?
Nun ja, das machen die jetzt ja schon viele, viele Jahre, bevor Corona ausgebrochen ist. Mhm. Sie haben es während Corona natürlich etwas einstellen müssen, weil es gar nicht ging. Und jetzt geht's halt wieder so ein bisschen los. Und im Sommer ist es ja ganz schön. Ja, jetzt kommen wir auf den Winter. Corona rückt ja näher, deswegen sitze ich jetzt ja auch zu Hause und bin ich bei euch im Studio. Also natürlich muss man da immer ein bisschen aufpassen, aber da, wo es geht, da, wo es ging, da, wo Abstand gehalten werden konnte, ist es jetzt in diesem Sommer zumindest auch wieder eingesetzt worden. Aber ansonsten machen die das schon seit ganz, ganz vielen Jahren vorher. Hintergrund ist, dass einer der Söhne des eigentlichen Firmengründers tatsächlich angefangen hat, Schaum zu entwickeln. Und der hat als allererstes ein Feuerlöschschaumkonzentrat entwickelt. Das heißt also, das war etwas, was man sehr, sehr gut gegen Waldbrände und Ähnliches einsetzen konnte. Und weil der eben an diesem Schaum so rumtüftelte, hat er dann eben gesagt, hey, man kann mit dem Schaum noch mehr machen. Man hat ihn dann in Hollywood eingesetzt als künstlichen Schnee, weil der eben auch so natürlich aussah.
Und offenbar lange liegen bleibt, ne?
Und auch liegen, genau, und lange, lange liegen bleibt. Also nicht so glitschig ist, wie du es gerade beschrieben hast. Und das ging dann immer weiter, bis man sogar eine Schneekanone für zu Hause gemacht hat, weil er lebte halt im schneearmen Kalifornien und wollte seinen Kindern dann auch zu Weihnachten mal ein bisschen Schnee im Garten zaubern. Und das waren so Entwicklungen. Ihr kennt das, man tüftelt und man kommt von einem
zum nächsten. So bin ich zum Mars geflogen, Markus.
Fischzucht, ne?
Aber jetzt ist ja gerade Kalifornien im Moment zumindest wahnsinnig sparsam, was Ressourcen anbelangt, wie zum Beispiel Wasser und möglicherweise auch Seife. Erwartest du, dass das in den nächsten 10, 20 Jahren die große Schaumparty da noch weiter so attraktiv sein wird wie in den letzten 20?
Also ich vermute mal, dass es nicht unbedingt einen Abbruch tut, weil es ist keine Riesenwasserverschwendung, die man hat. Es ist ja vor allen Dingen Druckluft mit ein bisschen Wasser, was dort verwendet wird. Also man wird diese kleinen Freuden, glaube ich, nicht nehmen. Der Hebel wird angesetzt an den großen Dingen, die man einschränken muss. Und ich glaube, gerade wenn es für Familien, für Kinder geht, wird das wahrscheinlich eher noch beibehalten.
Okay, aber Markus, jetzt mal unter uns. Also du bist auf so einer Schaumparty, hast 3 Atü auf dem Kessel und denkst, Party, da kommst du nicht auf die Idee und sagst, ey, die Seife kaufe ich mir aber morgen. Oder ich krieg's im Kopf noch nicht zusammen. Auch so Schaum, der ewig liegen bleibt. Ich meine, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du den Schaum bei den Kindern nicht aus den Haaren kriegst. Da wirst du irre.
Ja, dann spülst du sie einfach ab.
Ja, wie lange denn? Da ist doch wieder Wasserverschwendung.
Nein. Der ist schnell wasserlöslich. Also wenn ihr euch im letzten Mal die Videos dazu anguckt, die Leute laufen rein, die haben Spaß, die werden danach nochmal abgesprenkelt und dann sind die auch wieder sauber. Es ist ja Seife. Ja, es ist ja nach wie vor.
Sind die endlich mal sauber?
100% natürlich. Es sind keine Chemikalien drin. Also da hätte ich bei jeder Schaumparty in der Großraumdisco mehr Bedenken, ja, als ich jetzt bei dieser Naturseife natürlich hätte. Also auch meine eigene Tochter da vielleicht rumspielen zu lassen. Und deswegen glaube ich, und die Marke Dr. Bronners steht ja wie kaum eine zweite für nachhaltige Kosmetik oder für nachhaltige Produkte aus einer langen, langen Tradition heraus. Und deswegen glaube ich, haben die Leute da keine Bedenken.
Also du holst die Seife, wir bestellen das Radio 1 Studio und machen wir mal eine schöne 2-auf-1 Schaumparty.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich bringe die Druckluft vor allen Dingen mit.
Kunstschnee für Hollywood und natürliche Seife für Schaumpartys für die ganze Familie. Das kommt von Dr. Bronners und in diesem Fall erhält uns Marketing-Experte Markus Bartelt, der es, glaube ich, gar nicht erwarten kann, auf die nächste Schaumparty zu gehen. Mehr im Blogartikel auf seinem Blog Marketing mit 2K und etwas Seife.de.
Schönen Dank, Markus.
Schönen Sonntag noch. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Vor kurzem haben wir Biersommelier Carsten Morschert kennengelernt und hier in 2 auf 1 auf Malz und Hopfen, Herz und Nieren geprüft. Und darum dachten wir, wir kümmern uns heute mal gemeinsam um den Schaum auf dem Bier. Woher kommt der eigentlich und wie soll er sein? Schönen guten Morgen, Carsten.
Hallo, Carsten.
Hallo, guten Morgen.
So, Carsten, Bierschaum gilt ja eigentlich vielen als Qualitätsmerkmal. Stimmt es überhaupt?
Ja, das ist witzig. Da gibt es kulturelle Unterschiede. In Deutschland ist es extrem wichtig, dass wir eine schöne, stabile Schaumkrone haben. Wir sind beleidigt, wenn so ein Bier an den Tisch kommt und der Schaum ist weg. Aber wenn wir in andere Länder gucken, jetzt England oder Irland, da wird der Schaum richtig weggewischt. Und wenn wir nach Tschechien rüber gucken, da liegen die noch mehr Wert auf Schaum als wir hier in Deutschland. Da kannst du ein Bier bestellen und dann fragen die dich oftmals, willst du ein halbes Glas voll Schaum haben? Willst du eher so die deutsche Variante oder willst du ganz wenig? Also da spielen die kulturellen Unterschiede eine große Rolle.
Ja, ich meine, die Engländer, die haben natürlich zwei Gründe. Das eine ist, wahrscheinlich ihnen schmeckt's besser. Das andere ist aber, wenn weniger Schaum ist, ist mehr Bier im Glas.
Mehr und die trinken sich
ordentlich einen an. Genau, aber mehr als ein Millimeter ist da nicht. Und dann ist es ja auch so, sagen wir mal, vielleicht nicht in England, aber wenn wir nach Irland gucken, da sind die Schäume ja auch anders. Ja, also ich, ja. Zum Beispiel, warum ist der Schaum bei einem Guinness zum Beispiel ganz, ganz anders als bei einem Pilz?
Ja, das ist super spannend, weil beim Guinness wird das Bier beim Zapfen mit Stickstoff versetzt. Und dadurch entsteht diese ganz, ganz, ganz feine, cremige Schaumkrone obendrauf. Und übrigens, wenn man einen Guinness jetzt hier bei uns in Deutschland kauft, also wenn man jetzt nicht im Irish Pub ist und ist im Supermarkt, da empfehle ich immer, kauft einen Guinness aus der Dose. Weil in der Dose drin ist eine kleine Kugel, eine kleine Plastikkugel, die ist gefüllt mit Stickstoff und beim Öffnen der Dose entweicht Stickstoff und dann haben wir die gleiche Schaumkrone, wie wenn das im Pub gezapft wird mit der Stickstoffanlage.
Okay, genau. Das wenn mir jetzt Punkt. Noch Guinness schmecken würde, ne, dann wäre es super, glaube ich.
Ja. Aber ja. So, jetzt bleiben wir doch mal hier in heimischen Gefilden, lieber Carsten. Ja. Woran erkenne ich denn einen guten Bierschaum oder eine gute Blume, wie wir sagen würden hier in Berlin?
Also, wie du sagst, so die gute Blume erkennt man eigentlich daran, also man guckt erstmal hin, ne, so, man guckt mal drauf, ist sie feinporig, ist sie grobporig, ist sie stabil, fällt sie schnell in sich zusammen, fest oder cremig. Und es gibt so einen Trick, was jeder machen kann, wenn er jetzt ein Bier im Glas hat oder später im Glas hat, das ist der Schaumring, der am Glas Inneren festkleben bleibt. Also wenn wir jetzt eine sehr schöne feste Schaumkrone haben, dann hält der ein bisschen am Glasrand fest und bei jedem Schluck, den wir trinken, rutscht diese Schaumkrone ja weiter nach unten. Und wenn wir am Ende des Glases sehen, dass wir ganz viele verschiedene Stufen am Glasrand haben, sodass man sieht, die Schaumkrone ist bei jedem Schluck weiter runtergerutscht, ist das eigentlich ein sehr gutes Qualitätszeichen.
Ach echt? Da dachte ich, Mann, das Glas war nicht sauber. Also das ist also eine schöne Sache.
Also, ja, was für das Glas sollte aber auch sauber sein. Das ist auch wichtig, weil Staub, Fett, Spülmittel, das sind alles Feinde vom Staub. Also da, so. Deshalb wird man auch gerne, deshalb wird in der Kneipe oder im Restaurant gerne diese Gläserdusche benutzt, ne, damit diese Staubpartikelchen auch aus dem Glas wieder rechtzeitig rauskommen.
Also ich muss ja sagen, mir ist der Schaum tatsächlich vollkommen Latte. Wenn es zu viel ist, ärgert er mich. Aber ich bin glaube ich, einfach nicht gut. Ich bin, glaube ich, nicht so der totale Bier-Fan, ja. Aber was ich mich trotzdem frage, ich hab Bier ja schon gezapft und und wir waren uns nie einig. Ist die Zapftechnik entscheidend? Ist es wichtig, welches Glas man nimmt, in welchem Winkel man das hält? Weil am meisten habe ich immer das Gefühl gehabt, habe ich jetzt ein frisches Fass angeschlossen oder nicht? Das macht den allergrößten Unterschied. Alles andere so ein bisschen Kokolores.
Ja, also ist folgendes, Glas ist ein ganz großes Thema. Das ist unglaublich, wie sich die Sensorik beim Bier unterscheidet und auch die Zapftechnik unterscheidet. Aber nur ein Spruch oder so ein Satz, den man kennt, man sagt ja oftmals, so ein gutes Pilz braucht beim Zapfen 7 Minuten.
Ja.
Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Also ich sage immer so, ein gutes Pilz ist nach 7 Minuten vor allen Dingen eins zu warm.
Ja. Absolut.
Oder letztens meinte einer im Tasting, ein gutes Pilz ist vor allen Dingen nach 7 Minuten weggetrunken, hat mir dann jemand gesagt. So. Also auch das. Aber woher kommt dieser Spruch eigentlich mit diesen 7 Minuten? Ja, auch das, wir legen eben Wert auf diese Schaumkrone und beim Pilz fällt der Schaum schneller in sich zusammen. Und wir brauchen etwas länger, bis der sich verdichtet, damit er so mindestens so lange stabil bleibt, bis er vom Tresen zum Tisch kommt. Das ist der Grund, warum wir sagen, beim Pilz etwas länger, etwas langsamer, etwas nachzapfen. Ja, aber Zapftechnik ist ein großes Thema, weil guck mal, beim Schaum? Was ist beim Schaum wichtig? Also der Schaum entsteht, aber der Schaum muss ja auch halten. Und der Schaum entsteht ja durch die Kohlensäure, die drin ist. Das kennt man ja auch vom Wein, vom Wein, ich gerade nicht, also vom Sekt.
Lieber nicht, dann ist er nicht mehr gut.
Leicht. Ja, genau. Also vom Sekt und von Cola, wenn ich das eingieße, schäumt das hoch, aber fällt ja schnell wieder in sich zusammen. Das ist ja gelöstes CO2, was diesen Schaum entstehen lässt. Beim Bier hält sich jetzt dieser Schaum. Und das entsteht dadurch, das ist ein bisschen technisch, aber ich mache es nur ganz kurz, das sind einfach Eiweißmoleküle. Diese Eiweißmoleküle, die werden im Brauvorgang, werden die zerkleinert. Und wenn die ideale Größe haben, dann sorgen die dafür, dass der Schaum, der durch das CO2 ausströmt, auch oben wieder stabil kleben bleibt.
Also, beim Bierschaum ist es genauso wie mit dem Wein, um es mal mit Loriot zu sagen, Sie müssen ihn unter die Zunge bekommen. Warum der Schaum zum Bier gehört und wie er entsteht, das besprachen wir mit Biersommelier Carsten Morschett. Mehr Infos über ihn und seine Arbeit finden Sie unter www.biersommelier.berlin. Carsten, vielen Dank. Prösterchen.
Es war mir eine Freude. Dankeschön.
Mit euch trinke ich am liebsten, am allerliebsten.
Ich mache uns ein paar Schnittchen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Mr. Miyagi, auftragen, polieren. Das geht auch mit dem Schaum sehr gut, das Auto waschen. Du, ich habe mal in der ältesten irischen Kneipe ein Guinness getrunken. Nicht, weil es mir dort geschmeckt hätte, sondern einfach, weil das einfach dazugehört.
Ja.
Die Kneipe war sehr schön und sehr alt. Und ich war noch sehr jung. Ich komme an diesen Schaumkult nicht ran. Und ich finde aber auch ehrlich gesagt so, weiß ich nicht. Bist du so ein Guinness-Typ? Also nee. Du weißt ja, mein ältester Sohn, wahnsinniger Guinness-Fan. Ja, nee. Ja, ich bin froh, dass der nicht seine Bude tapeziert hat mit so Guinness-Fahnen.
Ich war eher Fraktion Kilkenny.
Ne, ja, das war so. Ich auch.
Und was ich halt lange Jahre in meiner späten Jugend getrunken habe, war John Bull. Das war auch so ein rötliches englisches Bier, aber nicht so ganz dunkel wie ein Guinness und auch nicht so herb, sondern irgendwas dazwischen. Also irgendwo zwischen Kilkenny und Guinness, so, ich sag mal, von der Intensität her. Aber Guinness schmeckte für mich immer der erste Schluck wie, okay, hier steht ein Bier schon ziemlich lange.
Also finde ich interessant, John Bull kenne ich gar nicht. Ich hatte mehr so, keine Ahnung, Red Bull und Bon Jovi, das waren so meine Helden. Aber okay, da muss ja jeder selber wissen. Und bist du so ein Pilztrinker, der dann so guckt wie der Schaum und so. Ich habe gerade, als Carsten erzählt hat, worauf man gucken soll, habe ich gedacht, ey, ich bin doch mit Leuten da. Ich gucke doch auf die Leute und quatsch mit denen oder gucke auf meinen Essensteller und will doch nicht gucken, was für eine Spur von Schaum sich am Rand des Glases da zieht.
Na, ich hoffe immer, dass sich da nichts zieht, weil ich immer denke, das sieht irgendwie unästhetisch aus. Und ich achte halt immer drauf, dass ich möglichst wenig Schaum im Bart habe, weil das sieht auch immer voll löfflich aus. Insofern bin ich auch kein großer Bierblumen-Schaumkronen-Fan.
Und man muss ja auch sagen, wenn du Schaum im Bart hast, hattest du vorher ja Bart im Schaum. Das ist auch nicht gut.
Das stimmt. Jetzt habe ich aber Prince im Radio und das ist sehr, sehr gut.
Sehr gut ist das. Purple Schaum, glaube ich, ne?
Mhm.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
11:12 ist es, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag ist Schaum. Am 27.10. startet das Eat Berlin Festival und wie in jedem Jahr verbindet das Festival Spitzengastronomen und ganz besondere Orte in Berlin zu spannenden Events. Wir dürfen jetzt zum einen den Festivalleiter des Eat Berlin Festivals im Studio begrüßen, Bernhard Moser. Schönen guten Morgen, Bernhard.
Guten Morgen.
Und zum anderen Berlins ersten und einzigen Drei-Sterne-Koch Marco Müller. Hi Marco.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Eines der Eat-Events trägt den vielversprechenden Namen Sektbomb und findet am 2.11. im Rutz-Zollhaus statt. Spoiler-Alarm, da gibt's bestimmt Schaumwein allerbester Qualität. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo. So, kurz mal, um euch einzuordnen, ihr Lieben. Ja, an der Stelle, seid ihr Schaumwein-Fans? Marco, fang du mal an.
Ja, also ich bin, glaube ich, Fan von ganz vielen Sachen, aber unter anderem halt auch gerade von deutschen Schaumwein, weil wir mittlerweile so eine unfassbar tolle Qualität aufgebaut haben und es da mittlerweile so eine kleine Schätzchen gibt, die einfach Spaß machen, wirklich getrunken zu werden.
Bernhard.
Ich wäre ohne Schaumwein immer noch nicht verheiratet.
Ah.
Definitiv. Also, das erste Glas mit meiner jetzigen Frau wäre das so, war Champagner. Also,
das, so ich weiß nicht, ob das jetzt Bescheidenheit war oder Angeberei. Lassen wir es einfach mal so stehen. Erstmal, was genau ist denn alles Schaumwein?
Bernhard.
Also Schaumwein ist ein Gattungsbegriff und umschließt erstmal alles und also alles, was quasi ein gewisses Maß an CO2 enthält. Klassischerweise ist es halt der Sekt, wie wir ihn nennen, oder Champagner oder Cremant oder Cava oder wie auch immer, also wo dann die Perlage wirklich auch von der zweiten alkoholischen Gärung kommt. Aber auch quasi die Billigversion, die wir jetzt alle von Prosecco Frizzante kennen, das ist dann da, wo Kohlensäure quasi reingepumpt wird. Also das kann man sich zu Hause auch selber machen, einfach mit einem Liter ganz, ganz billigem, säurebetonten Weißwein, ein bisschen Rübenzucker reinrühren und dann braucht man Sodamax. Und dann können Sie sich zu Hause Ihren Perlwein selber machen.
Sekt, do it yourself. Okay, also,
klingt wie Rotkäppchen.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich Schaumwein höre, dann denke ich immer an so einen Billigfusel aus dem untersten Supermarktregal. Das stimmt ja, aber nicht, weil es ist also die Gattung.
Okay. Genau, genau.
Woran erkenne ich denn guten? Wenn er nicht unten steht.
Ja, es ist beim Schaumwein schon durchaus so, dass man so ein bisschen sich nach dem Preis orientieren kann. Das heißt jetzt nicht, dass man immer dreistellig bezahlen muss. Gerade bei deutschem Schaumwein, wie Marco ja schon erwähnt hat, da haben wir mittlerweile Produkte, die bei knapp über 10 Euro losgehen und die eine herausragende Qualität haben. Und irgendwann mal, wenn dann Geld keine Rolle mehr spielt, dann darf man irgendwie auch bei Champagner auch ins obere Regal greifen. Weil diese Prestige-Cuvées und diese ganz, ganz großen Jahrgang-Champagner, dass sie schon waren, was sich zu trinken lohnt. Ja. Aber wie gesagt, der deutsche Sekt, da ist so viel passiert seit Volker Raumland, der da wirklich als der ganz, ganz große Innovator bei dem Thema gilt. Der VDP, der jetzt dem Sekt einen eigenen Statut gewidmet hat, also der Verband Deutscher Prädikatsweingüter, die ja so die besten Winzer Deutschlands auch vereinen. Also deutscher Sekt ist ein wahnsinnig heißes Thema geworden und deshalb Sektbomb. Ja. Und Marco sozusagen, der als Botschafter für die Sektbombe jetzt heute auf die
gilt Stelle. Ja auch für mich.
Ja, genau.
Also ich habe Folgendes erlebt in Riga, kurz nachdem Lettland unabhängig wurde, haben Menschen aus Europa und den USA, weil sie ein Dinner für ihre Freunde geschmissen haben, für ihre lettischen Freunde, händeringend nach trockenem Sekt oder Champagner gesucht. Das ist ihnen gelungen, in wochenlanger Arbeit einen Laden rauszufinden, der es hatte. Dann haben sie mit den Leuten angestoßen, alle haben das Gesicht verzogen, Zucker reingerührt und dann hat es geschmeckt, dann haben sie es gestürzt. So geht's mir, also mit dem Gesicht verziehen, wenn ich süßen Sekt trinken sollte. Wie ist das bei euch? Hat das eine Daseinsberechtigung?
Ich finde, alles hat seine Daseinsberechtigung, was schmeckt. Und ich finde auch Demisek, also halbtrockene Schaumweine, gerade wenn ich jetzt das mit Käse kombiniere zum Beispiel oder zum Dessert oder sowas, das kann schon richtig gut sein. Auch nachmittags, man ist jetzt, heute ist Sonntag, viele sitzen beim Brunch. Wenn man jetzt so um 12.30 Uhr noch nicht weiß, dürfen wir schon Wein trinken oder ist es noch zu früh für irgendwas, dann kann man durchaus mal mit so einem Demisek Schaumwein reingleiten. Ja, in so einen
Sonntagnachmittag. Ein fließender
Übergang. Wenn man sich den Cocktail nicht traut.
Ja, genau. Was kann ich denn mit Schaumwein noch alles machen, außer ihn zu trinken, Marco? Also wo hat er noch, ich sag mal, Daseinsberechtigung, vielleicht in der Spitzengastronomie, in der Küche?
Also ich finde immer, umso besser der Schaumwein oder Champagner ist, umso eher sollte man ihn im Glas trinken, weil er da einfach am meisten Spaß macht und auch am besten seine Wirkung zeigt. Und beim Kochen verliert er ja teilweise auch sein Alkohol, aber wir arbeiten schon in der Tat auch mit Sekt im Essen. Also wenn man eine Beurre Blanc zum Beispiel, also eine weiße Soße auch für Fisch nimmt halt irgendwie als letzten Spritzer, kann man da gerne einen Schluck Sekt mit reinkippen oder in der Patisserie. Lassen sich da wunderbare Sorbets draus machen und auch gerade in der Patisserie kann man sie so verarbeiten, dass der Alkohol halt auch erhalten bleibt und zum Ende kann man das gerne nochmal ein bisschen mit aufspritzen und sozusagen frischen Sekt mit drüber kippen und da gibt es schon einige Möglichkeiten. Also bei den meisten Sachen, glaube ich, lohnt sich das mehr, wirklich einen Wein zu nehmen, aber da, wo die Perlage sozusagen ihre Wirkung zeigen kann, arbeiten wir auch gerne auch mit Sekt oder Champagner in der Küche.
Den Kullerpfirsich. Kennt ihr den Kullerpfirsich?
Nee, was ist denn der Kullerpfirsich?
Der Kullerpfirsich ist ein großes Sektglas und da wird ein leicht gedünsteter Pfirsich reingemacht. Der wird mit der Gabel angestochen. Das war das Ding in den 50er, 60er Jahren. Und dann nimmt man diesen Pfirsich, legt den quasi in diesen Schaumwein rein und durch die Kohlensäure fängt der dann an, sich zu drehen. Und das nennt man den Kullerpfirsich. Werden wir auch machen in der Panem Lounge. Da haben wir auch ein Event zur Eat Berlin, wo wir die 60er, 70er Jahre feiern. Und da gibt's dann auch einen Kullerpfirsich. Da kann man dann essen, also Vitamine, und sozusagen nochmal ein bisschen was Prickelndes.
Das klingt
großartig.
Sehr, sehr spannend. Ja? Jetzt hat Bernhard, jetzt hast du quasi in einem Atemzug Kullerpfirsich und Perlarsch. Ach nee, Perlarsch, glaube ich. Ja, an dieser Stelle ein bisschen Aufklärung. Also Bernhard weiß das, weil er ein Food-Historiker ist. In den 50er und 60ern war er noch nicht geboren. Am 27. Oktober wird die Eat Berlin starten. Und was man da alles essen und trinken kann und vor allem, was genau die Sektbombe ist, das klären wir gleich.
Thema heute ist Schaum und bald ist wieder Eat Berlin, eines der 10 weltweit wichtigsten Feinschmecker-Festivals hier bei uns in der Region, in der Hauptstadt. Am 27.10. geht's los. Festivalleiter Bernhard Moser ist bei uns im Studio und auch Marco Müller, Berlins erster und einziger 3-Sterne-Koch.
Bernhard, zu Sektbomb kommen wir natürlich gleich, aber welche Events außer Sektbomb findest du persönlich besonders spannend in diesem Jahr bei der Eat Berlin?
Also gerade zum Thema Schaumwein haben wir ja noch das Hick-Off zum nächstes Jahr zum ersten Mal stattfindenden Sekt-Festival. Worüber ich mich total freue auch ist, ich komme ja aus Österreich, wie man vielleicht noch hört, und wir haben eine Österreich-Serie im Hotel Waldorf Astoria. Da habe ich wirklich 9 meiner mit Lieblingsköchinnen und Köche aus Österreich eingeladen, für jedes Bundesland ein, die dann dort begleitet von jeweils einem österreichischen Weingut da auf allerhöchstem Niveau kochen. Und die Serie heißt Es gibt nichts Besseres als was Gutes. Das war so ein Lieblingsspruch von meinem Ex-Chef, und ich finde ihn so großartig, weil er die Sache so gut auf den Punkt bringt. Wir haben, und ich habe es schon mal ein bisschen angekündigt, wir haben die Pan Am Lounge, wo wir Frank Sinatra nochmal zum Leben erwecken, und einer meiner absoluten Lieblingsevents, was heute auch gut zum Thema passt, wir wählen die erste Berliner Weinkönigin. Ach. Ich finde dieses Format ganz, ganz fürchterlich, und deshalb gesagt, wenn es eine Berliner Weinkönigin geben sollte, dann darf das auf gar keinen Fall ein apfelbäckiges Mädchen aus der, okay, ich höre jetzt auf, aber das ist eine Drag Queen. Ja?
Ja.
Und wir wählen quasi die erste Berliner Weinkönigin, und es wird eine hoffentlich 1,90 mit Stöckelschuhen große Drag Queen sein, die wir dann auch versuchen werden, auf die grüne Woche zu schmuggeln, um da quasi mit den ganzen anderen mitzulaufen.
Also nicht ganz so ernst zu nehmen. Alle Events findet man natürlich auf der Homepage und auch in der Eat Berlin App. Aber jetzt kommen wir mal endlich zu Sektbomb, Marco. Was genau verbirgt sich dahinter? Weil es geht ja nicht nur um Sekt.
Im Grunde ist es eine sehr, sehr schöne Veranstaltung im Rahmen der Eat und an der wir natürlich auch immer sehr gerne daran teilnehmen. Wir haben uns überlegt, wir haben in erster Linie 2 Themen. Das eine ist halt wirklich Sekt, und wir haben wirklich die Speerspitze des deutschen Sekts bei uns. Das ist Weingut Diehl, Raumland, Aldinger und Rebholz. Also mehr geht wirklich nicht. Die sind alle großartig, und wir hatten auch früher Veranstaltungen gehabt, wie Wer schwankt, hat mehr vom Weg. Insofern, sage ich mal, kann man da wirklich gespannt sein. Und wir stellen dem aber halt auch noch, außer unsere Kompetenz vom Zollhaus oder unsere vom Rutz Restaurant, den Sascha Stemberg an die Seite, den wir sehr mögen halt, weil wir im Zollhaus natürlich halt auch eine wahnsinnig schöne Gasthauskultur pflegen, eine sehr, sehr hohe Küche pflegen halt, trotzdem mit regionalem Anspruch. Und der Sascha Stemberg macht sowas da unten bei sich in seinem Restaurant genauso. Und da freuen wir uns halt auch noch auf einen Gastkoch, würde ich sagen, sehr, sehr schönes Menü haben und hoffentlich alle gut durch den Abend gleiten.
Sehr schönes Menü. Das ist ein gutes Stichwort.
Genau.
Was steht denn da drauf auf dem schönen Menü? Oder habt ihr es noch nicht geplant?
Doch. Also wir haben im Grunde genommen, also ich mache ein kleines Flying vorne drin. Das ist ein Gang, den wir bei uns halt auch im Restaurant schicken. Das sind alte Tomatensorten, die wir eingelegt haben in einem Tomatengarum. Wir haben von der Müritz den Karpfenrogen genommen und haben daraus ein Kaviar gemacht. Wir haben Schafsmilch und Joghurt aufgeschäumt. Da sind wir wieder beim Thema. Ne? Also Schafsjoghurtschaum und 5 Garten. Gartenkräuter sozusagen als kleine Kügelchen geeist. Das ist eine wahnsinnig schöne, spannende, frische Geschichte halt. Das ist so eine Art Flying. Der Sascha Stemberg wird eins meiner Lieblingsgerichte machen. Das sind Königsberger Klopse nach seinem Rezept. Das ist der Florian Menningen, unser Küchenchef dort im Zollhaus, wird gebackene grüne Erbse machen mit Paprika und Radieschen. Das ist sozusagen eine Hommage an die Falafel, weil bloß in wahnsinnig schön soft. Wir werden Landente im Hauptgang machen.
Oh, jetzt mach Sellerie.
Und das Dessert ist der absolute Knaller. Dill-Emulsion mit Nussbutter-Eis. Und das werden also lauter spannende Sachen. Sollte man sich ruhig mal anschauen.
Ja, gibt es überhaupt noch Karten für die Veranstaltung Sektbomb? Am 2. November ist das im Rutz Zollhaus?
Ja, in der Tat. Also wir sind wirklich fast ausgebucht. Also wenn ihr Lust habt, müsst ihr wirklich schnell sein. Aber ein paar einzelne Karten bekommt ihr über die Berlin-Seite. Da könnt ihr euch noch einbuchen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch da zu sehen.
Das ist doch eine schöne Einladung, Bernhard. Alle weiteren Restkarten für die anderen Veranstaltungen gibt es auch unter eat-berlin.de.
Genau.
Oder es gibt die App, ne? Die kann man sich runterladen.
Ja, ich glaube, im Moment ist die Homepage noch ein bisschen effizienter. Wir machen gerade ein Update und ich glaube, lieber erstmal online reingehen.
Also, und, für alle, die. Für alle, ich meine, Bernhard hört es nicht so gern, aber für alle, die zur Eat Berlin vielleicht gar nicht in Berlin sind, man kann auch außerhalb der Eat Berlin ins Rutz-Zollhaus gehen, wollte ich nur nochmal sagen.
Also, natürlich. Bei der Veranstaltung, ja. Marco, viel Spaß mit dir und deinem Team. Bernhard, Dankeschön. Viel Erfolg für die Eat Berlin 2022. Die sollte ja eigentlich schon als Sommer-Eat Berlin im Juni stattfinden, aufgrund einer riesigen Hilfsaktion, die du mit deinem Team gestartet hast. Genau. Habt ihr es wieder in den Herbst geschoben, aber wir freuen uns drauf, bald geht's los.
Genau, aber hier auch nochmal ein Tipp, man kann auch 2 auf 1 hören, wenn Marco und ich nicht da sind.
Ja, aber nicht so gut. Nicht so gut. Ciao, ihr zwei.
Ciao.
Es ist 11.37 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Damit ist es traditionell Zeit, zum Telefonhörer zu greifen und das Hirn zuzuschalten und mitzuspielen. Hierbei
Radio 1. Die 7. Frage.
Zum Thema Schaum und passend zum Thema schicken wir sie in die Vintage im Rutz Zollhaus. Und zwar haben wir da sehr schöne Tickets für sie. Und zwar 4 Karten für die Vintage inklusive persönlicher Tour und Führung. Pfade ihrer Wahl. Ja, das können wir für sie verlosen. Ganz kurz nochmal ein paar Infos zur Veranstaltung. Findet am 13. November statt, von 12 bis 18 Uhr, ist sozusagen die Hausmesse vom Weinladen Schmidt und man kann da hingehen und kann es sich richtig, richtig gut gehen lassen. Alle Infos gibt es natürlich im Netz auf der Homepage, da können Sie schon mal nachgucken und ansonsten ja, 0331 70 99 111 anrufen und mitspielen.
Radio 1. Die 7. Frage.
Zum Thema Schaum spielen wir auf der einen Seite mit der Rike. Hallo Rike.
Hallo, guten Morgen.
Und mit dem Thomas. Hallo Thomas.
Grüß euch.
Guten Morgen ihr beiden. Bevor ich euch die entscheidende Frage stelle, Sven, du hast mir gerade erzählt, du hast Quatsch erzählt. Ja. Ich meine, das machst du doch immer. War doch bisher nicht ein Problem.
Ja, aber in dem Fall örtlichen Quatsch. Wir verlosen ja Karten für die Vintage, wo ihr also mit jeweils 3 Begleitpersonen dann hingehen könnt und eine persönliche Weintour durch verschiedene Gefilde probieren könnt. Das ist im Axika am Brandenburger Tor findet das statt. Also in einer wirklich tollen Location. Das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Aber ansonsten einfach nachgucken, weinladen.com, da steht ja alles. Aber kommen wir zur alles entscheidenden Frage.
Genau, der alles entscheidende Frage, außer der 7. Frage natürlich, ist schön in der Badewanne mit Schaum liegen oder Schaumverächter wie der Oswald? Thomas.
Badewanne.
Badewanne, sehr gut. Guter Mann, hervorragend. Rike, wie ist mit dir?
Den Schaum lieber woanders, nicht in der Badewanne.
Ha! Hallo Rike, okay, willkommen an Bord.
Aber Badewanne ohne Schaum oder gar keine Badewanne?
Gar keine Badewanne.
Ja, Thomas hat gewonnen. Ah nee, so einfach geht's glaube ich doch nicht.
Ist ein bisschen komplizierter, ich würde es erklären. Rike wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Er kriegt dann die erste Frage, muss sie mit Ja oder Nein beantworten. Tut er dies richtig, ist er weiter dran. Wenn nicht, ist der andere dran. Dann geht's oft eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden 7. Frage. Und wenn der dran ist, sie richtig beantwortet, gewinnt er. Wenn nicht, staubt der andere ab und geht zur Vintage. Also Rike, wer fängt an, Thomas oder du?
Ich kann gerne mal anfangen.
Na, dann mal los.
Sie kann gerne mal anfangen. Okay, Rike. Schaumburg-Lippe war bis 1946 ein eigenständiges deutsches Land. Ja oder nein?
Nein.
Nein, sagst du? Ja, nein. Da kann gleich der Thomas mal dran sein, weil ja wäre richtig gewesen.
Nein.
Schaumkräuter sind eine Pflanzengattung. Ja oder nein, Thomas?
Ja.
So ein Quatsch, glaubst du? Ist auch richtig. Du bist weiter dran.
3.
Schaumglas ist eine Milchglas-Variante, Thomas. Ja oder nein?
Ja, glaube ich auch.
Ja, hätte ich auch geglaubt. Stimmt aber nicht. Schaumglas ist ein Dämmstoff. Damit ist Rike dran.
4.
Rike, die Schaumheuschrecke nutzt ein schaumartiges Sekret zur Abwehr ihrer Feinde. Ja oder nein?
Ja.
Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass es eine Schaumheuschrecke gibt. Aber es gibt sie und du hast auch recht, Rike. Du bist weiter dran.
5.
Ein Schaumnest, Rike, ist eine Kreation von Sternekoch Marco Müller. Ja oder nein?
Ich sag mal ja.
Noch nicht. Bis jetzt ist es ein spezielles Nest von Fischen. Damit ist Thomas dran.
6.
Thomas, Schaumverhüter nennt man Verhütungsmittel in Cremeform, die etwa mit Pessaren eingesetzt werden, ja oder nein?
Ja.
Nö. Schaumverhüter ist ein Stoffgemisch, das Flüssigkeiten beigemischt wird, um unerwünschte Schaumbildung zu verhindern. Und damit kriegt Rieke jetzt...
Die siebte Frage.
Rieke, der Schaum der Tage ist der Titel des ersten Albums von Ross Anthony, ja oder nein?
Der Schaum der Tage?
Mhm, der Schaum der Tage.
Ja.
Ich hätte es ihm auch zugetraut, aber es ist der Titel eines Romans aus dem Jahr 1946 und deswegen dürfen wir zu Thomas sagen.
Wir haben den Ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Rieke, nicht traurig sein, nächste Woche wieder versuchen. Und Thomas, du gehst hin zur Vintage. Am 13. November findet die statt und zwar zwischen 12 und 18 Uhr im Axika am Brandenburger Tor. Da kannst du mit bis zu 3 Begleitpersonen deiner Wahl hingehen und dich dann für eine der geführten Touren entscheiden und dich durch das ein oder andere Weingebiet probieren. Bleib bitte dran, wir brauchen deinen kompletten Namen.
Sehr gut.
Ja, an dieser Stelle schon mal Prösterchen und euch beiden noch einen tollen Sonntag. Danke fürs Mitmachen.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Unter dem Schaum.
Unter dem Schaum das Meer, tief unter dem Meer der Grund. Geh ruhig nach Perlen tauchen. Einfach tief Luft holen und hinabsinken unter die Welt. Mancher wird nie verstehen, wie man so freiwillig fällt. Steh nicht zaudernd davor. Wen hat's jemals gereut? Der, der die Tiefen scheut, holt keinen Glitzer empor.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devantier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.